Fall 31 aus der Koansammlung Hikikanroku. Es gibt viele Berichte darüber, wie Zen-Meister in der Blütezeit des chinesischen Zen gelehrt haben und wie sie ihre, ich sag jetzt mal, Weisheit über die Weisheit hinaus demonstriert haben. Einige dieser Berichte sind in Koan-Sammlungen zusammengefasst worden, zum Beispiel vom Zen-Meister Sesho im 12. Jahrhundert. Und diese Sammlung, die heißt Hikikanroku. Und Sesho hat diese Koans oder Fälle oder Beispiele dann auch mit Gedichten versehen. Und oft hat er auch noch mittendrin eigene Kommentare abgegeben, wie auch in unserem Fall. Ich erkläre das vorweg, damit ihr nicht irritiert seid. Die eigentlichen Akteure in diesem Koan sind natürlich nicht Sesho, der ja nur ab und zu mal einen Spruch loslässt, sondern der Zen-Meister Shokei, Nansen und der spätere Zen-Meister Myoko, die alle vom Übergang vom 8. bis 9. Jahrhundert in China in einem Zen-Kloster gemeinsam praktizierten. Nun aber zu dem Fall. Myoko kam zu Shokei und trug seinen Glockenstab mit sich herum. Lief dreimal um Shokeis Platz herum, schüttelte seinen Stab und ließ die Glöckchen läuten, stieß ihn in den Boden und stellte sich aufrecht hin. Shokei sagte, gut, gut. Kommentar von Sesho, ein Fehler. Myoko kam dann zu Nansen, lief um Nansens Platz herum, schüttelte seinen Stab, ließ die Glöckchen klingen, stieß ihn in den Boden und stellte sich aufrecht hin. Nansen sagte, falsch. Kommentar von Sesho, ein Fehler. Myoko fragte, Shokei sagte, gut, warum sagst du schlecht? Nansen antwortete, Shokei ist gut, aber bei dir ist es falsch. Du wirst vom Wind herumgeblasen. Dies wird zur Zerstörung führen. Sechos Gedicht. Dieser Fehler, jener Fehler, nimm sie niemals weg. Den Rest des Gedichtes lasse ich heute weg, morgen dazu mehr. Was passiert denn in diesem Fall 31? Also meine erste Assoziation war, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Die Sitzung in der Festsendo beginnt und der Narr tritt auf mit einem Schellenstab. Umkreist dreimal den Karnevalspräsidenten Shokei. Klingelingeling, klingelingeling, klingelingeling. Und dann wirft er sich in Pose. Und Shokei, der Präsident, sagt, gut, gut, die Sitzung ist eröffnet. Aber da ist noch der Vizepräsident Nansen. Der wird mit der gleichen Zeremonie bedacht. Der sagt aber, falsch. Hier fällt Myoko aus seiner Narrenrolle heraus und fragt, Shokei sagte, gut, warum sagst du schlecht? Karneval ist gar nicht so ein schlechtes Bild, denn tatsächlich führt sich Myoko hier auf wie ein Narr. Und wie ein Narr hat er hier keinen Schellenstab, sondern einen Glockenstab. Und fragt ihr euch vielleicht, was hat das mit dem Glockenstab auf sich? Das ist so, die Wanderstäbe der Mönche, die hatten oft an ihrer Spitze 12 kleine Schellen und die klingen dann eben, wenn man sie bewegt. Und diese 12 klingenden Ringe, die sollten den Mönch daran erinnern, an stets daran erinnern, an die 12-gliedrige Kette des bedingten Entstehens. Die will ich jetzt nicht weiter erläutern, die geht wenigstens von der Unwissenheit bis zu unserem Tod. Das ist so ein Kreislauf und die Mönche sollten sich dessen stets gewahr sein, dass es gilt, aus diesem Kreislauf auszusteigen. Und dieser Senna will nun mit seinem Auftritt demonstrieren, dass er diese Kette des bedingten Entstehens überwunden hat. Er hat es. Also Erleuchtung oder Kensho oder irgend sowas. Wenigstens meint er, dass er sowas hat. Nur davon später oder morgen noch mehr. Und das zu der Karnevalssitzung. Und jetzt zu dem Gedicht von Setsche, zu den ersten beiden Zeilen, die ich euch heute präsentiere. Setsches Gedicht beginnt: Dieser Fehler, jener Fehler, nimm sie niemals weg. Ich finde das total toll, herrlich. Und ich bitte euch, diesen Spruch irgendwo zu Hause und am Arbeitsplatz aufzuhängen, damit ihr ihn bloß nicht vergesst. Dieser Fehler, jener Fehler, nimm ihn niemals weg. Denn wie verhalten wir uns tatsächlich? Ich erinnere mich da an meine Assistenzarztzeit im Krankenhaus. Ist schon lange, lange her, aber ich habe mir von jüngeren Kollegen und Kolleginnen sagen lassen, so viel hat sich da nicht geändert. Also wenigstens gab es da immer, gibt es immer noch eine Morgenbesprechung. Und bei der Morgenbesprechung wird berichtet über den Nachtdienst. Der Nachtdiensthabende berichtet oder die Nachtdiensthabende. Aber unsere tägliche Morgenbesprechung, und wie gesagt, hat sich das so doll nicht geändert, die bestand darin, dass der Chefarzt versuchte, die diensthabende Person der möglichst viele Fehler nachzuweisen, die nachts passiert sind, damit er sich als den genialen Arzt präsentieren konnte und damit er die nachtdiensthabende Person mal so richtig abqualifizieren konnte. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich so als diensthabender Arzt dann natürlich meinen Bericht entsprechend angepasst habe. Und das ist ein Effekt, unter den viele, oder ich sag mal alle Autokraten leiden, wie zum Beispiel auch Wladimir Putin zurzeit. Aber da geht es mir gar nicht drum, um diese Fehlerkultur, die ist auch nicht geschickt, sondern mir geht es darum, um unsere Suche nach Fehlern. Unsere Sucht nach Fehlern. Wie ein Nikotinsüchtiger die letzten Tabakkrümel in der äußersten Ecke seines Tabaksbeutels sucht, so suchen wir nach Fehlern. Und natürlich finden wir dann auch ständig irgendetwas, was fehlerhaft ist, was repariert werden muss, was kaputt ist. Und das sind natürlich nicht nur die Wohnzimmerlampe oder der Waschbeckenabfluss, sondern das ist auch der Freund, der so wie er jetzt ist, nicht richtig ist. Oder auch, das gilt natürlich auch für die Freundin. Also wenigstens beide finden es nicht besonders geil, von diesen echten oder angeblichen Fehlern dann befreit zu werden. Besonders nicht von uns. Und wir quälen natürlich nicht nur unsere Umgebung mit diesen Fehlersuche, sondern auch und besonders uns selbst. Natürlich machen wir abhängig von dem Blickwinkel, den wir daraus richten, machen wir ständig Fehler. Irgendwas ist tatsächlich immer irgendwie nicht ganz so, wie es sein sollte, bei uns selbst. Aber daraus schließen wir dann oft, wir ziehen den Schluss, dass wir grundsätzlich, dass an unserem Leben grundsätzlich etwas falsch ist. Und leiden darunter. Und dieses unser Leiden, dieses Gefühl, dass etwas unrichtig ist, macht uns unruhig und treibt uns umher zum Psychotherapeuten, zu irgendwelchen esoterischen Heilsversprechen und zum Zen. Wir beginnen mit der Zen-Praxis oft mit dem Ziel, das, was uns an uns ärgert, wegmachen zu wollen. Im Zen lernen wir dann schnell, dass die Zen-Praxis und die Zen-Meditation nicht dazu dienen, uns zu einem richtigeren Menschen zu machen. Wir lernen schnell, dass Zen gar kein Ziel verfolgt, ja gar kein Ziel verfolgen will, weil wir üben, möglichst alle Vorstellungen loszulassen. Also haben wir mit zunehmender Zen-Übung immer weniger Vorstellungen. Oder besser, wir meinen, dass wir immer weniger Vorstellungen haben. Aber im Hinterkopf, so halb bewusst, bleibt oft die Vorstellung, dass uns die Zen-Übung heil machen wird. Und das ist gar nicht so verwunderlich. Schließlich wollen wir im Zen ja unser wahres Selbst entdecken. Und wenn es ein wahres Selbst gibt, dann muss es also auch ein falsches Selbst geben. Ist ja logisch. Also entwickeln wir, ich sage mal, oft eine geheime Zen-Praxis. Dieser Ausdruck geheime Zen-Praxis, die habe ich übernommen von dem Zen-Meister und Psychoanalytiker Barry Magid. Geheim ist diese Zen-Praxis, weil wir uns deren Existenz nicht so recht eingestehen wollen. Vielleicht ist sie uns auch nur halb bewusst oder gar nicht bewusst. Geheim ist sie auch, weil wir nicht mit anderen darüber reden. Nicht so gerne. Und warum diese Geheimnistuerei? Ist doch klar. Wir machen ja schon ein bisschen Zen. Und dann haben wir ja immer weniger Vorstellungen. Und dann werden wir auch nicht gerade uns damit beschäftigen, was für geheime Vorstellungen wir eigentlich haben, welche geheimen Erwartungen wir haben. Und diese geheime Zen-Praxis hat natürlich Vorstellungen, oft ziemlich genaue Vorstellungen. Und diese lauten, ich wiederhole das, aber das kann man nicht oft genug wiederholen, diese Vorstellung lautet, Zen wird uns heilen, ein für alle Mal heilen. Und dieses ein für alle Mal heilen nennen wir dann Erleuchtung. Jetzt mal zu unserer Zen-Meditation. Da zählen wir oft unsere Atemzüge und wir nehmen unsere Gedanken wahr. Zum Beispiel, ich habe gerade Krampf im Bein. Wann ist endlich Pause? Meine Knie tun weh und so weiter. Also viele banale, einfache Gedanken. Und die fällt es leichter, sie einfach loszulassen, sie einfach vorbeiziehen zu lassen. Wie wir das ja üben. Der Gedanke kommt, der Gedanke geht. Aber diese insgeheimen Gedanken, diese halbbewussten Gedanken, die sind nicht so einfach loszuwerden. Ich nenne diese Gedanken mal Metagedanken, weil es Gedanken über Gedanken sind. Zum Beispiel, da ist Unruhe in mir. So, kann man den Gedanken kann man kommen lassen und gehen lassen. Aber warum kann ich mich nicht konzentrieren? Kommt dann so im Hinterkopf. Oder da ist Ärger in mich. Warum schnauft er so neben mir? Geheime Gedanken, du übst schon so lange Zen und bist immer noch so selbstsüchtig. Da ist schon wieder meine Gier, könnte ich das doch endlich mal loswerden? Oder, und jetzt biete ich euch mal was zum, das könnt ihr selber einsetzen, wenn ich doch endlich mal das nicht mehr hätte. Ich wiederhole das nochmal, damit ihr auch nicht die Zeit habt. Wenn ich doch endlich mal das los wäre. Wenn ich das nicht mehr hätte, dann wäre alles gut und ich wäre von meinen schlechten Seiten, meinem falschen Selbst geheilt. Solche Heilungsfantasien sind eine große Versuchung, weil es so schön wäre. So schön, wenn wir unsere Anführungsstriche Fehler wie eine defekte Autokupplung einfach auswechseln könnten. Und wir haben doch Zen-Praxis angefangen, um uns von ungeschickten Lebenshaltungen zu befreien, um davon geheilt zu werden. Das ist eben nicht so einfach abzuschütteln, diese Erwartung. Wir wollen auch ruhiger und gelassener werden durch Zen. Und was passiert, nachdem sich die anfängliche, jetzt spreche ich mal zu den Schülerinnen und Schülern, die noch nicht so lange Zen machen, nachdem sich die anfängliche Ablenkung durch Knie- und Rückenschmerzen etwas gelegt hat und nachdem sich die Ablenkung durch fremdländische Rituale, das lenkt uns ja auch wunderbar ab, nachdem sich das gelegt hat, was passiert dann im Zen? Nichts. Außer, dass wir mehr Zeit haben, mehr Gelegenheit haben, sich mit unseren Gedanken wie ich bin nicht richtig so, wie ich bin, zu beschäftigen. Wir können unseren Gedankensalat besser wahrnehmen. Ich rolle das Ganze nochmal auf, aber es ist einfach wichtig, sich das immer wieder klar zu machen. Wir nehmen unser Gedankensalat besser wahr, wir können wieder die einfachen Gedanken besser passieren lassen und die hartnäckigen Metavorstellungen, Metagedanken, die bleiben. Und dann denken wir zum Beispiel an den edlen achtfachen Pfad, den es ja zum Glück gibt. Zum Glück meine ich ironisch. Dieses Heilsversprechen von Buddha. Jetzt mal im Originalton. Und dieses ist die edle Wahrheit über den Pfad der Ausübung, der zur Beendigung unseres Leidens führt. Der edle achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, rechte Entschlossenheit, rechte Sprache, rechte Lebensunterhalt, rechte Handlung, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration. Und dann üben wir Sazen und dann fällt uns edle achtfache Pfad wieder ein. Und wir denken, das habe ich bisher ja kaum umgesetzt. Rechte Sprache, rechte Handlung, gestern mit meiner Ehefrau, naja, rechte Anstrengung und im Moment bestimmt nicht rechte Konzentration. Und wieder dieser Kreislauf, irgendetwas muss in uns falsch sein. Das muss repariert werden, damit aus dem falschen Selbst unser wahres Selbst wird. Ich muss es nur richtig machen, mich noch mehr anstrengen, dann wird das etwas. Aber dazu fehlt mir die Kraft. Da muss etwas in mir falsch sein, dass ich das nicht schaffe. Aber vielleicht bei der nächsten Sazen-Sitzung. Da werde ich mich richtig anstrengen und irgendwann werde ich das loswerden, diese Ego fixiert hat. Oder anderer Kreislauf. So wie ich jetzt bin, ist überhaupt nicht in Ordnung. Ich muss meine Zen-Praxis verstärken, um da rauszukommen, um das loszuwerden. Aber dazu bin ich nicht engagiert genug. Aus mir wird nie ein Buddha und bla la la. Und geht wieder von vorne los. Was wir da machen ist, dass unser ich-bezogenes, gegenwärtiges Selbst, das wir loswerden wollen, das kämpft mit genau dieser ich-bezogenen Selbstoptimierungsstrategie darum, nun endlich zum wahren Selbst vorzustoßen. Zu unserem wahren Selbst, das von Alleinheit und Mitgefühl geprägt ist. Also es ist genau dieser ich-bezogene Selbst, versucht sich zu selbst zu optimieren. Aber was es haben will, das wahre Selbst, das ja von Mitgefühl geprägt ist, hat es nicht mit sich selber. Mit uns selber haben wir kein Mitgefühl. Warum hast du eben nicht achtsam gegessen? Dabei hattest du dir das doch so fest vorgenommen. Und so weiter und so weiter. Ihr kennt diese, ich glaube, viele von euch kennen diese ganzen Sachen, die wir uns dann erzählen. Vielleicht überzeichne ich eure geheime Zen-Praxis. Ich weiß es nicht. Ich kenne die wenigsten von mir. Euch empfehle ich, sich diese Gedanken über die Gedanken, diese geheimen Gedanken, diese Metagedanken genauer anzuschauen. Also euer Kommentieren eures Verhaltens, ob nun während des Alltags oder während Zazen. Und schaut mal, wie oft ihr im Alltag und bei eurer Zazen-Übung, wie oft ihr da Mitgefühl und Wohlwollen euch selbst gegenüber habt. Auch wenn ihr euch mal wieder völlig egoistisch verhalten habt. Wie viel Mitgefühl habt ihr mit euch selbst? Und wie viel gibt es da, was ihr eigentlich einfach rückstandsfrei entsorgen wollt von euch selber, obwohl das zu eurem Charakter, zu euch selbst gehört? Wenn ihr da mal genau hinschaut, dann erhaltet ihr einen authentischen Spionagebericht über eure geheime Zen-Praxis und über diesen Gedankenkreislauf von falsch und richtig. Was aber, wenn wir diesen Kreislauf mal radikal unterbrechen? Wenn wir sagen, was nicht kaputt ist, das repariere nicht. Natürlich gibt es Fehler, die wir machen. Und es gibt auch psychische Krankheiten, die behandelt werden müssen. Und es gibt posttraumatische Belastungsstörung, Erschöpfungssyndrom und alles Mögliche, wo wir uns darum kümmern müssen, was jetzt keine Fehler sind, aber Sachen. Es gibt also genügend Sachen, die nicht geschickt laufen, wo man sich darum kümmern muss. Ist klar. Ich habe aber gelegentlich den Eindruck, als wenn die ganze, zumindest die ganze westliche Welt, die ich so kenne, als wenn die ganze Welt, die ganze Menschheit denkt, sie wäre krank und müsse therapiert werden. Leider oft mit Ausnahmen von denen, die es wirklich nötig hätten, wie Donald Trump oder Wladimir Putin oder so. Diese Vorstellung, wir wären alle psychisch krank und müssten geheilt werden. Klar, es gibt, wir müssen Therapeuten, alles super, brauchen wir alle. Ich habe schon Psychotherapie gemacht, alles gut. Aber diese Vorstellung, wir alle wären psychisch krank und müssten geheilt werden, ist das, was Buddha meint, wenn er sagt, das Leben läuft unrund oder, wie es meist übersetzt wird, das Leben ist Leiden. Natürlich machen wir Fehler und natürlich verhalten wir uns manchmal ungeschickt oder sehr ungeschickt. Aber lasst euch mal darauf ein, den Blickwinkel komplett zu ändern. Was nicht kaputt ist, das repariere nicht. Schaut mal komplett anders auf eure Zen-Praxis. Ob sie nur im Alltag oder auf dem Kissen ist. Nichts in euch ist wirklich kaputt. Nichts muss ausgetauscht werden, weggemacht werden. Ihr seid grundsätzlich okay, so wie ihr seid. Ihr seid grundsätzlich okay, so wie ihr seid. Aber die anderen sind auch grundsätzlich okay, selbst Wladimir Putin, aber das ist nur auf einer sehr tiefen Ebene zu verstehen. Das produziert, wenn ich das einfach nur so daher sage, jetzt Vorstellungen, die ich nicht haben möchte. Deswegen lasst Putin und solche extremen Typen mal weg. Das ist zu schwierig. Bleibt einfach bei dem Motto, wer Transaktionsanalyse gemacht hat, kennt das. Ich bin okay, du bist okay. Und sagt das euch bei jedem Kontakt. Mit euch selber natürlich und mit anderen. Denn auch bei den anderen müsst ihr kein Ersatzteil einbauen, weil das Originalteil nämlich genau richtig ist. Und wenn ihr dieses, was nicht kaputt ist, das repariere nicht, wenn ihr das in eure Zen-Übung integriert, ob nun im Alltag oder auf dem Sitzkissen, ich garantiere euch, das wird eure Übung leichter machen. Dann übt ihr nicht Sazen, um irgendetwas zu erreichen, sondern ihr übt Sazen, weil es trotz schmerzender Knochen ganz okay ist, hier gemeinsam zu sitzen und auch zu Hause morgens oder abends zu sitzen. Das ist an sich wert und braucht nichts, was erreicht werden muss. Und genauso mit Achtsamkeit, um achtsamer zu werden. Übt nicht Achtsamkeit, um achtsamer zu werden. Nicht Bewusstheit, um bewusster zu werden. Immer dieses um. Nein, einfach ist nichts kaputt, es muss nichts repariert werden. Ich bin jetzt einfach hier. Ich versuche gerade mal achtsam zu sein. Ja, mehr ist das nicht. Dieses Üben um, meine Probleme durch die Zen-Praxis zu lösen oder auch was auch immer, dieses Üben um hält diese Spannung aufrecht. Das ist nicht das Problem, weil ich übe um. Diese Spannung zwischen gegenwärtig falsches Selbst, das zu erstrebende wahre Selbst. Dann sind wir wieder im Dualismus, in der Spaltung. Dann spalten wir uns auf in den wahren Menno und den falschen Menno. Im Moment überwiegt wahrscheinlich der falsche Menno und der wahre Menno, der kommt dann irgendwann mal. Das Ganze ist jetzt nicht nur irgend so ein Trick, um die Übung mal wieder frisch zu machen. Man könnte das denken, so wie man Trainerwechsel im Fußball haben muss. Nee, es hat einen Trick, aber nein, es ist mehr. Es ergibt sich automatisch, wenn wir tiefer blicken und wir rezitieren das auch immer wieder. Wenn wir ein bisschen tiefer blicken, so mit einem Panoramablick und einer tiefen Blick, also Panorama und ganz tief, dann ist es so, wie es im Herzsutra auch gesagt wird. In tiefer Versenkung erkennt Avalokiteshvara die Weisheit, dass es nichts zu verwirklichen gibt. Das ist es. Und unsere Metagedanken, die erzählen uns oft das Gegenteil. Unsere geheime Zen-Praxis offenbart uns dabei, wie wir denken und dass wir oft noch von Heilungs- und Reparierfantasien herumgetrieben werden. Und deswegen lohnt es sich, mit diesen Metagedanken zu beschäftigen. Die müssen ans Tageslicht und mit der Einsicht, was nicht kaputt ist, das repariere nicht, konfrontiert werden. Sie müssen gegenübergestellt werden. Also schaut euch eure Metagedanken, eure, ich sag mal, oft vorhandenen Heilungsfantasien mal genauer an. Und dann verfahrt mit denen, wie wir immer bei der Meditation mit Gedanken verfahren, nicht analysieren, nicht warum ist das so, das war wahrscheinlich mein Urgroßvater oder irgend, nein, nein. Einfach nur, aha, da ist so ein Gedanke, da ist so eine Heilungsfantasie, so ein Üben um, ich möchte das. Und denkt nicht daran herum. Und das Einzige, was ihr dazu tun dürft, ab und zu, dann dürft ihr euch sagen, was nicht kaputt ist, das repariere nicht. Das ist nicht, ich habe das jetzt mal im englischen Artikel gelesen, das ist nicht Toxic Positivity. Also nicht so ein toxisches, alles positiv mit Zuckerguss überstreichen. Das ist nicht damit gemeint. Also nicht aus allem Schlechten Gutes machen. Nein, sondern es geht einfach darum, was nicht kaputt ist, das repariere nicht, heißt, es ist nichts grundsätzlich kaputt an euch. Es ist nichts grundsätzlich falsch in euch. Und genau da lasse ich euch jetzt sitzen oder stehen oder wie auch immer. Und morgen rede ich weiter drüber. Aber lasst euch jetzt mal mit eurem Metagedanken alleine und haftet nicht an denen, sondern lasst sie vorbeiziehen, einfach wahrnehmen, einfach mal schauen, ob da was ist. Hi!